Ja, herzlich willkommen auch in meinem Namen. Ich heiße Mary Whelan und leite das EPITS. Wir freuen uns sehr, auch dass diese Veranstaltung in dieser Weise jetzt zusammengekommen ist. Wir haben im EPITS überlegt, wie wir für uns das globale Lernen in einem Satz zusammenfassen können. Ich trage das jetzt mal vor. Globales Leben ist ein Konzept der politischen Bildung, das ein gutes Leben für alle Menschen weltweit zum Ziel hat. Wir haben, als wir unser Banner erstellt haben, überlegt, was sind für uns so die Schlüsselschritte oder Begriffe dabei. Es geht einmal darum, globale Zusammenhänge zu verstehen, eine eigene Meinung zu bilden, Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und die Zukunft gerecht mitzugestalten. Das Ziel, ein gutes Leben für alle Menschen weltweit zu erreichen, ist ein Ziel, das durch die Bildung allein nicht erreicht werden kann. Dennoch sind für mich die Pädagoginnen und Pädagoginnen, also wir, die hier versammelt sind, die Helden in diesem Prozess, weil wir uns in die Auseinandersetzung mit den Lebenswirklichkeiten und den Meinungen von den Kindern und Jugendlichen begeben und auch mit den Rahmenbedingungen, die wir an dem Lernort vorfinden, sei das in der Schule, sei das im Jugendzentrum. Das ist eine große Herausforderung, die aber auch sehr viel Spaß macht. Heute geht es um die Handlungsorientierung, also um die Verzahnung zwischen unserem pädagogischen Tun und den politischen Schritten, die möglicherweise danach, unmittelbar danach, 20 Jahre danach, von ganz anderen Menschen, die von den Teilnehmerinnen unserer Veranstaltungen beeinflusst werden, unternommen werden können, um das Ziel eines guten Lebens für alle Menschen weltweit zu erreichen. Wir bedanken uns sehr bei Uwe Berger, wo bist du denn? Dafür, dass er uns eingeladen hat, diese Tagung mitzugestalten. Und ich bin sehr gespannt auf die Diskussionen, die heute stattfinden werden, aber auch aus den Berichten, aus der Praxis von allen, die hier versammelt sind. Ich wünsche uns allen einen sehr schönen Tag zusammen.
Mein Name ist Uwe Berger. Ich arbeite für Carpus e.V., ein Verein aus Brandenburg. Wir sitzen in Cottbus. Ich bin dort geschäftsführender Bildungsreferent und eine Weltpromotor für globales Lernen in Brandenburg. Und ich freue mich sehr, zum einen, dass der Saal heute so knackevoll ist. Das war so ein bisschen meine Sorge, ob dieses Thema Handlungsoption auf so viel Interesse stößt. Aber das scheint so zu sein. Und ich freue mich auch sehr, dass wir diese Tagung, die wir vor ungefähr 2 Jahren schon als Idee geboren hatten, und so erste Schritte gegangen sind, Partner gesucht haben, dass wir sie also jetzt umsetzen können. Und ein großer Dank von meiner Seite geht an das EPITS. Im EPITS Berlin haben wir also einen Partner gefunden, der sich ganz intensiv inhaltlich und organisatorisch in die Vorbereitung dieser Tagung eingebracht hat. Mein großer Dank aber auch an die beiden Landesnetzwerke FENROP und BEAR in Brandenburg und Berlin, die also auch sich in die Vorbereitung der Tagung eingebracht haben, und wir konnten gemeinsam sozusagen das Konzept stricken für diese Tagung. Handlungsoptionen, so habe ich das aus meiner etwa 15-jährigen Praxis als Bildungsreferent kennengelernt, haben sich so in den letzten Jahren doch verstärkt den Konsumgewohnheiten irgendwie gewidmet. Schülerinnen und Schüler wurden mit fairem Handel vertraut gemacht, nachhaltiger Konsum etc. Wir waren aber der Ansicht, das ist nicht alles. Und über Konsum allein lassen sich politische Rahmenbedingungen nicht verändern. Und daher also heute auch das Augenmerk darauf, wie können Handlungsoptionen im globalen Lernen auch politisch ausgerichtet sein. Darüber zu diskutieren, darauf freue ich mich. Und ja, ich wünsche Ihnen einen interessanten, einen spannenden Tag und spannende Workshops auch heute Nachmittag. Aber zunächst freue ich mich auf die beiden Hauptreferate. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank.
Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert. Ich werde erstmal so empirische Ergebnisse vorstellen, die sich hauptsächlich auf meine Doktorarbeit beziehen, bei denen deutlich wurde, was für unterschiedliche Distanzierungsmechanismen Jugendliche haben, um auf Handlungsoptionen zu reagieren. Und also Uwe Berger hat ja eben schon angesprochen, dass es sich hauptsächlich auf Konsum bezieht. Und genau darauf habe ich auch in, das habe ich auch in meiner Doktorarbeit mir angeschaut, also vielleicht nicht auf den ersten Blick sehr sichtbare Mechanismen Jugendliche eigentlich haben, sich davon von der Thematik zu distanzieren. Dann werde ich den Ansatz von implizitem Wissen vorstellen und zum Schluss Konsequenzen oder mögliche Ansatzpunkte für BNE und globales Lernen diskutieren. Als Hintergrundfrage, die ich gerne in den Raum erstmal werfen würde, ist, ob sich eine Handlungsorientierung und Schülerorientierung eigentlich ausschließen. Denn oft habe ich den Eindruck, dass es oft um dieses Überwältigungsverbot geht, aber letztlich es vielleicht auch eine Schülerorientierung, eine Handlungsorientierung zusammengeführt werden können. Und das möchte ich auch in der Diskussion kurz ansprechen. Genau, erstmal vorneweg, was ich in meiner Studie gemacht habe. Ich habe zunächst die Jugendlichen ganz offen gefragt, an was sie denken, wenn sie an Zukunft denken, um nicht direkt vorweg Themen zu nehmen, die die Jugendlichen vielleicht gar nicht interessieren. Und daraus ergaben sich sehr anregende Diskussionen. Das habe ich mit Jugendlichen gemacht, die überwiegend die Sekundarstufe 2 besuchen, aber auch außerschulisch engagierte Jugendliche und Berufsschülerinnen. Und in einem zweiten Schritt habe ich, um mir anzuschauen, wie denn Jugendliche mit so einer Anrufung als handelnde Subjekte, die implizit dazu aufgerufen werden, ethisch zu konsumieren, umgehen. Und das habe ich dadurch gemacht, dass ich denen eine Geschichte vorgelesen habe. In dieser Geschichte, ich würde die jetzt nicht vorlesen in Anbetracht der Zeit und der Schriftgröße, aber nur die Argumente kurz vorstellen. In der Geschichte unterhalten sich zwei Jugendliche darüber, ob es denn in Ordnung ist, eine Hose zu kaufen, die jetzt, also die Jugendlichen selbst haben immer H&M genannt. Ich habe das selbst in der Geschichte nicht, aber ich denke, jeder weiß, um welche Produkte es geht. Der Protagonist in der Geschichte führt Naturzerstörung, die Wasserverschwendung, den starken Transport über den Globus und auch die Bedingungen der Produktion als Gegenargumente an und endet mit dem Fazit, dass es einen Unterschied macht, ob man die Hose kauft oder nicht. Dagegen ist die Protagonistin der Geschichte, wehrt das ab und sagt, das sind die einzigen gut aussehenden Sachen, die sie sich leisten kann. Sie will nur eine Hose kaufen, sie selbst ist ja nicht konkret an der Produktion beteiligt und das müssten andere regeln. Das ist, und natürlich ist es eine sehr überspitzte Geschichte und natürlich läuft das so vermutlich nicht in der Bildungspraxis ab, jedoch ist es oft implizit doch so, dass Jugendliche so angerufen werden in Bildungssettings, vor allem durch Bildungsmaterialien, nämlich letztlich werden Subjekte angesprochen, die über individuellen Konsum etwas verändern sollen. Und das sollte die Geschichte eigentlich ausdrücken. Nun möchte ich drei unterschiedliche Reaktionen, die sehr typisch dafür waren, wie die Jugendlichen darauf reagiert haben, vorstellen. Die erste Reaktion ist eine von Berufsschülern, die ganz klar gesagt haben, es macht keinen Unterschied, wenn ich die Hose kaufe oder nicht, denn ja, also es wird sich, also direkt, es wird sich nichts verändern. Und ja, für irgendwie das Beispiel, das Licht zu Hause ausmachen oder nicht an, dass es eigentlich keinen Unterschied macht. Also hier ist eine sehr explizite Ablehnung der eigenen Handlungsoption deutlich. Einen anderen Umgang damit ist, dass die Jugendlichen auf einer politischen Ebene diskutieren. Und zwar auf der Ebene von Gesetzen, dass es notwendig sei, dass alle Regierungen ihre Bedingungen so verändern, dass es gar nicht mehr möglich ist, solche Produktionsbedingungen zu unterstützen. Und das müsste global durchgesetzt werden, in jedem Produktionsland. Und damit distanzieren die Jugendlichen sich ebenfalls von der Thematik, denn sie delegieren das Problem an Regierungen und setzen sich selbst nicht in Verbindung damit. Und eine andere, und das würde ich gerne gleich vorlesen, weil das was ist, was ich denke, was uns alle auch betrifft. Ich würde jetzt mal vermuten, dass die meisten einen akademischen Hintergrund hier haben und dass eine Umgangsweise mit einer Handlungsoption ist, die oft vergessen wird, nämlich das Anführen von Wissen und eigenem Reflektieren über das Handeln. Ich lese das mal in Kürze vor, denn ich glaube nicht, dass das alle hier lesen können. Also, ein Schüler fängt an, ich finde es voll schlimm, dass irgendwie alle so denken, also es bezieht sich auf die Geschichte, dass Leute denken, dass sie nichts ändern könnten. Dass es ja egal ist, was sie machen, dass es ja eh keinen Unterschied machen würde. Das ist sowieso eine der schlimmsten Ausreden, die man anführen kann. Ja, aber noch schlimmer ist, dass manche das ja gar nicht wissen, wie das produziert wird, weil die kleinen Kinder, die die Jeans nähen, ja nicht vor der Haustür haben. Oder es vielleicht auch gar nicht wissen wollen. Sie wissen es und wollen es einfach nicht wahrhaben. Und dann kommt in der Diskussion ein Turn, die Jugendlichen sprechen nun darüber, dass sie selbst solche Hosen tragen. Aber mal ehrlich, ich trage auch Hosen von, also im Original sagen die Jugendlichen H&M, die sind wahrscheinlich auch von kleinen Kindern genäht. Ich trage nur H&M. Bei so Diskussionen kann man sich eigentlich nicht beschweren, wenn man nicht selber, also wir können uns nicht beschweren. Irgendwie weiß man ja, wie schlecht das ist und tut es trotzdem. Es gibt halt nicht so wirkliche Alternativen. Ich meine, klar kann ich mal im Secondhand-Laden einkaufen, aber dann gibt es die Sachen nicht in der richtigen Größe oder sie sehen nicht gut aus. Ja, das ist auch bei so Marken, die mehr auf die Produktionsstandard achten, der Fall. Und außerdem habe ich nicht so viel Geld, mir das zu leisten. Ja, wenn ich einkaufen gehe, denke ich auch so, sieht gut aus, ist günstig, nehme ich mit. Irgendwie ist das eigene Aussehen dann doch wichtiger. Auf den ersten Blick könnte man jetzt meinen, also wenn ich nochmal die drei unterschiedlichen Optionen kurz zusammenfasse, das eine ist eine sehr explizite Ablehnung, das andere ist ein Delegieren an andere Instanzen, abstrakt, also die Politik, die Regierung auf Ebene der Gesetzgebung, die aber auch nichts mit der eigenen Person zu tun hat. Und man könnte meinen, dass diese dritte Umgangsweise, das Reflektieren der eigenen Handlung und das Sprechen darüber, wie unnachhaltig oder ja, das eigene Handeln ist, vielleicht einen Schritt näher an einer eigenen Handlungsoption dran ist. Jedoch, und darauf werde ich jetzt im Folgenden eingehen, ist das auch eine andere Art und Weise, Verantwortung, also sich von der Thematik zu distanzieren und die eigene Verantwortung, die zwar hier explizit, also es wird, die wird zwar angenommen, aber auch im Nachhinein nicht wahrgenommen. Also durch dieses Anführen von Bewusstsein, was die Jugendlichen äußern, dass sie sich dessen bewusst sind, distanzieren sie sich genau von dem eigenen Handeln. Also das Reden über das eigene Handeln und das Reflektieren über das eigene Handeln ist eine andere Form der Delegation im Prinzip. Also es wird nachhaltiges Handeln, wird zwar verbal also als gut bezeichnet, jedoch ist es nicht die Wissensart, die handlungsleitend ist. Die Jugendlichen vernehmen eine Diskrepanz zwischen dem, was sie eigentlich, woran sie sich eigentlich orientieren, wenn sie Kleidung kaufen, nämlich dass es vielleicht modisch ist, dass es günstig ist, dass sie sich das leisten können, und dem eigentlichen Wissen darüber und dem Bewusstsein darüber, wie die Sachen hergestellt werden. Und diese Diskrepanz, die ja auch aus der Umweltpsychologie als diese Wissens- und Handlungslücke bekannt ist, können die Jugendlichen lösen, indem sie über ihr eigenes Handeln reflektieren. Und das ist sehr typisch für Gymnasialschüler. Das ist das, was die Berufsschüler zum Beispiel nicht gemacht haben. Die haben explizit von Anfang an abgelehnt, dass sie einen Unterschied machen können. Und ich möchte einfach nur an der Stelle so ein Bewusstsein dafür äußern, dass es auch um eine Zielgruppensensibilisierung geht. Nicht nur, dass bestimmte Zielgruppen vielleicht nicht mehr Geld zur Verfügung haben, sich die Sachen zu kaufen, sondern auch, dass es andere Umgangsweisen mit der Anrufung als moralisches Subjekt geht, was im globalen Lernen und auch im BNE häufig vorausgesetzt wird. Ja, eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz, also möchte ich noch vorstellen, die grundlegendere Orientierung mit einbezieht, die sich nicht nur auf jetzt Fachwissen oder Werte bezieht, sondern ich plädiere dafür, dass soziologische Bedingungen und auch Strukturen in der Gesellschaft mit einbezogen werden müssen, wenn man überhaupt Handlungsoptionen irgendwie diskutieren möchte. Und das ist der Ansatz von implizitem Wissen. Ich finde nach wie vor irgendwie, dass der Eisberg eine ganz schöne Metapher für diese Wissensform ist. Nämlich das, was, worüber meistens in BNE, und hier beziehe ich mich auf die Forschung in BNE, das meiste, was erforscht wird, bezieht sich sehr stark auf Fachwissen. Wie viel wissen die Schülerinnen und Schüler? Was haben sie für Handlungsoptionen? Was kennen sie für Handlungsoptionen? Welche Werte haben sie? Und Werte in dem Falle sind Werte, die man in einem Fragebogen abfragen kann, wo man ein Kreuz setzen kann, wie wichtig einem Umweltschutz ist. Das ist auch eine Auskunft über das, wie ich mich selbst eigentlich sehe. Ob es dann handlungsleitend ist, ist eine andere Frage. Und ebenfalls ist Bewusstsein eine Form von Wissen, die man explizit abfragen kann, auch in einem Fragebogen. Dagegen wird in der Theorie von implizitem Wissen davon ausgegangen, dass das eigentliche Handeln im Alltag von viel grundlegenderen Strukturen bestimmt ist, die eigentlich tiefer liegend sind. Und das ist das sogenannte implizite Wissen. Wissen ist vielleicht so ein bisschen ein verwirrender Begriff, wenn man im ersten Moment annimmt, das sind immer Sachen, die man so explizit abfragen kann, die man formulieren kann. Aber hier ist vielmehr eine grundlegende Orientierung, wie ich meine Welt sehe, wie ich bestimmte Dinge im Alltag interpretiere, ist damit gemeint. Und im Falle der Jugendlichen ist zum Beispiel eine grundlegende Orientierung, die das Zukunft eben nicht als gestaltungsfähig wahrgenommen wird. Also ich werde das erste Zitat hier von einem Jugendlichen mal vorlesen, weil das, finde ich, trifft sehr gut auf den Punkt. Wenn ich an meine persönliche Zukunft denke, dann muss ich mich erstmal entscheiden, ob ich später noch studieren möchte oder ob ich direkt eine Ausbildung machen will. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, und die Zukunft der Welt sehe ich so. Man hört ja immer sowas von wegen, so dass der Klima sich erwärmt, Tierarten sterben aus und alles wird so ins Verderben geraten. Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Hier wird ganz deutlich ein Gegensatz der eigenen persönlichen Zukunft und der Zukunft der Welt vorausgesetzt, nämlich die eigene persönliche Zukunft ist jetzt im Falle des Gymnasialschülers, bei Berufsschülern sieht das auch wieder anders aus, wird als gestaltbar erlebt. Es ist eine Auswahl von Handlungsoptionen. Man möchte studieren, man will vielleicht eine Ausbildung machen und es wird eine gewisse Selbstwirksamkeit, macht sich hier deutlich in Bezug auf die eigene Zukunft. Die Zukunft der Welt hingegen ist etwas, was eher wie ein Kinofilm schon vorprogrammiert ist. Man weiß, das Skript ist schon geschrieben. Wie es genau ausgeht, weiß man nicht, aber man ist Zuschauer darin. Und das ist ein Phänomen, was seit Jahrzehnten eigentlich in der Soziologie immer stärker wird, dass es eine Diskrepanz zwischen der eigenen persönlichen Zukunft gibt und der gesellschaftlichen Zukunft. Wohingegen vor ein paar Jahrzehnten ist noch also es zumindest noch bestimmte Gruppen gab und ein Großteil der Bevölkerung davon ausging, dass man auch die gesellschaftliche Zukunft mit beeinflussen kann, ist das etwas, was sehr stark zurückgegangen ist. Außerdem ist auch der Zeithorizont sehr stark zurückgegangen, denn das, was als gestaltbar erlebt wird, was die eigene Zukunft angeht, sind meistens so im Schnitt die nächsten 5 Jahre. Das ist ein gestaltbarer Zeitraum, also wenn man auch an befristete Verträge denkt oder Institutionen, es gibt kaum noch eine langfristige Planung, die auch strukturell gefördert wird. Und dann kommt so ein Konzept wie BNE, was ja auf ein langfristiges Planen, ein Handeln, was zukünftige Generationen beeinflussen soll. Also das ist in einem sehr starken Kontrast mit dem, was eigentlich die Jugendlichen selbst, also wie sie sich als handlungswirksam begreifen. Genau, das hatte ich eigentlich eben jetzt schon erwähnt. Genau, in Bezug auf die persönliche Zukunft erleben sich die Jugendlichen teils noch als handlungswirksam für einen kurzen Zeitrahmen, aber eben nicht als handlungswirksam in Bezug auf die Zukunft der Welt. Eine weitere grundlegende Orientierung, die die Jugendlichen haben, wie sie nachhaltiges Handeln sehen, ist das, dass nachhaltiges Handeln als etwas gesehen wird, was rückständig ist oder was Außenseiter machen. Hier werden Vergleiche angeführt, dass man ja in eine Hütte in den Wald ziehen müsste und Bären essen würde, dass man seinen Lebensstandard irgendwie aufgeben müsste oder als Steinzeitmensch leben müsste. Und die Leute, die nachhaltig handeln, sind diejenigen, die so ein bisschen weird sind, die sich nie Klamotten kaufen, das sind irgendwie irgendwelche Öko-Lehrkräfte oder Eltern. So. Und diese negative Konnotation mit nachhaltigem Handeln, also das Handeln von, also nachhaltiges Handeln ist etwas, was grundlegend gegen die Norm der Jugendlichen geht. Und auch hier ist BNE, geht davon aus, dass Jugendliche, die angeben, dass nachhaltiges Handeln eigentlich die richtige Handlungsoption ist. Jedoch ist es was auf verbaler Ebene das Richtige ist. Es ist natürlich, haben die Jugendlichen die Einsicht, dass es besser sei, weniger zu konsumieren. Aber in ihrer Peer Group, in ihrem alltäglichen Leben, ist das, was sie bestimmt, konform zu gehen mit modische Kleidung beispielsweise besitzen. Und auch hier gibt es wieder eine große Diskrepanz zwischen dem, was BNE als Ansatz eigentlich verfolgt und dem, was die Jugendlichen selbst eigentlich in ihrem Alltag erleben. Und letztlich ist es das, was auch die Distanzierung von der Thematik dann bedingt, denn die Jugendlichen bekommen keinen zu den offensichtlichen Handlungsoptionen des Wenigerkaufens, des Anderskonsumieren, eigentlich keinen Interpretationsspielraum, das anzugehen. Ich bin mit einer Didaktik groß geworden, die in Hamburg, die davon ausgeht, dass eine Schülerorientierung bedeutet, dass man grundlegende kulturelle und soziale Rahmenbedingungen mit einbeziehen muss. Und im Falle, jetzt in Bezug auf die, nicht nur meine Studie, sondern auch weitere Studien, die halt irgendwie zeigen, dass die Zukunft nicht mehr als gestaltbar erlebt wird, dass nachhaltiges Handeln zwar explizit als richtig betrachtet wird, aber im Alltag doch nicht handlungsleitend ist, dass genau diese Sachen sind, auf die Bezug genommen werden muss. Und deshalb bin ich auch der Auffassung, dass sich Schülerorientierung und eine Handlungsorientierung nicht ausschließen muss. Denn eine fundamentalere Schülerorientierung würde dann damit anfangen, die Handlungswirksamkeit oder die nicht empfundene Handlungswirksamkeit daran anzuknüpfen. Und das wäre auch eine sehr pädagogische Aufgabe und nicht eine alleinige Trainingsaufgabe, wie Bildung im Moment in Bildungsinstitutionen verstanden wird, an diese Handlungswirksamkeit anzuknüpfen. Denn wenn Jugendliche sich nicht als handlungswirksam begreifen, dann ist es eigentlich egal, was für explizite Handlungsoptionen denen präsentiert werden, dann werden sie sie nicht durchführen. Und auch das Ernstnehmen, dass die Jugendlichen in ihrem Alltag von anderen grundlegenderen Orientierungen bestimmt sind, die gesellschaftlich auch schon vorgegeben sind, das denke ich, ist notwendig, das auch anzuerkennen und den Jugendlichen die Chance zu geben, zu reflektieren, warum ist es denn, warum fällt es mir denn so schwer im Alltag, nicht das zu tun, was ich eigentlich für richtig halte. Denn diese Überwältigung, also das, was ich als Überwältigung verstehe, ist, nicht nur, dass es vielleicht irgendwie problematisch ist, bestimmte Handlungen vorzuschreiben, sondern auch, dass es problematisch ist, nicht anzuerkennen, dass die Jugendlichen schon ihre Gründe haben, warum sie so handeln, sei es Konformität, sei es, dass sie irgendwie sich nicht als wirksam begreifen und daran anzuknüpfen. Und Beispiele könnten sein, und das haben Studien auch mit außerschulisch engagierten Jugendlichen gezeigt, dass hier die Handlungswirksamkeit viel stärker ist, weil die Jugendlichen gemeinsam Projekte gestalten, die etwas auch verändern. Und es muss, wenn ich an individuellen Konsum appelliere, werde ich keinen Output sehen direkt. Es ist vielleicht machbar, innerhalb der Schule oder also der eigenen Umgebung ein Projekt zu gestalten, was wirklich einen Output liefern kann, und um diese Handlungswirksamkeit zu fördern. Und das Weitere ist auch, dass immer wieder, also auch durch das, das hatte Uwe Berger ja auch schon angesprochen, durch den individuellen Konsum, also das Appellieren an individuellen Konsum, natürlich bestimmte problematische Sachen reproduziert werden, nämlich ein individuelles Menschenbild, was von einem abgeschlossenen Individuum ausgeht, das durch Handeln irgendwas verändern wird. Und das meiner Meinung nach die Chance, gerade in Bildungsangeboten besteht, alternative Interpretationen von Welt zu bieten, nämlich warum ist das Wirtschaftssystem beispielsweise so? Gäbe es Alternativen zum Wirtschaftssystem? Denn individueller Konsum operiert sehr stark genau in den problematischen Rahmenbedingungen, die auch dazu geführt haben. Und letztlich denke ich, ist es auch, und das könnte auch eine Entlastung für Bildungsakteure sein, notwendig, auch die Grenzen von Bildung und auch von Pädagogik generell auch anzuerkennen. Denn eine Gesellschaft, die beispielsweise so kurzfristig denkt und plant, wird keine, also genau darin operieren auch die Bildungsinstitutionen und reproduzieren auch das. Also es gibt Handlungsspielräume von Bildung, aber das Erfolgsrezept von Bildung ist nicht, ob Jugendliche anders handeln, sondern es ist ein Angebot. Es kann auch letztlich immer nur als Angebot betrachtet werden.
Es ist immer ein bisschen merkwürdig, über Handeln zu sprechen und einer spricht und handelt und alle anderen sitzen und konsumieren. Aber das hat das Format halt so mit sich. Aber darum geht es hier eigentlich heute auch gar nicht. Also das wäre ja Handlungsorientierung, eine Methode, AdressatInnen einzubinden in ein Bildungsangebot. Wir wollen aber heute über das politische Handeln sprechen und inwiefern das Ziel politische Bildung sein kann oder sein sollte. Eine zweite Merkwürdigkeit, mit der ich hier stehe, die das politische Handeln betrifft, ist, dass wir hier über das Handeln sprechen, während gestern Abend 5000 Neonazis in Chemnitz auf der Straße waren und Ausländerjagd gemacht haben. Gut, wir könnten jetzt darüber nachdenken, ob wir die Veranstaltung abbrechen und nach Chemnitz fahren, aber genau, also es ist auf jeden Fall eine weitere Merkwürdigkeit, über Handeln, über politisches Handeln zu sprechen, während wir eigentlich gerade dran wären, politisch zu handeln. Gut, jetzt sind wir hier, also ziehen wir das Programm durch. Es wäre ja auch ärgerlich, wenn jetzt die Referentin und Workshopleiterin dann nichts mehr machen könnten. Also worum geht es heute? Es geht heute um die Sicht auf politisches Handeln in der politischen Bildung und den Diskurs, ob politisches Handeln ein Ziel politischer Bildung sein kann. Also ich argumentiere aus einer politikdidaktischen Perspektive, da geht es gar nicht so viel um globales Lernen und ich würde mich freuen, wenn wir in der Diskussion über den Transfer sprechen. Ich habe hier ein paar Beispiele auf den Bildern, die sehr schlecht erkennbar sind, wie ich gerade sehe, mitgebracht. Es sind auch nicht so gute Beispiele, deswegen ist es nicht so schlimm, dass man die nicht so gut sieht. Da geht es unter anderem um ein Planspiel in der Kommunalpolitik, um eine Ergebnispräsentation aus einer Weltwoche an einer Schule, um die U18-Wahl, die immer stattfindet, um eine selbstorganisierte Demonstration und einen Schulstreik, der in Kassel stattgefunden hat, weil dort an allen Schulen Schimmel an den Wänden ist, und um eine Hilfe in einem Altersheim, in dem junge Menschen, Seniorinnen und Senioren etwas vorlesen. Wären für mich jetzt erstmal alles Sachen, in denen es um Handeln geht, in unterschiedlichen Dimensionen. Primär geht es aber heute nicht um das Letztgenannte, nämlich das würde ich als eine Form sozialer Teilhabe, sozialen Engagements verstehen, das im sozialen Lernen oft als politische Bildung verkauft wird, aber nicht drin ist. Bei mir wird es heute mehr darum gehen, was Sie und ihr auf dem linken Bild seht, also die politische Aktion von Schülerinnen und Schülern. Und ich habe mich da einer Definition bedient, die da steht. Als politisches Handeln würde ich heute im Rahmen dieses Vortrags verstehen, ein zielgerichtetes Verhalten von Bürgerinnen und Bürgern mit Bezug auf Politik und mit Bezug auf politische Entscheidungen. Also das kann ein individuelles oder kollektives, ich glaube, es liegt am VGA, individuelles oder kollektives, zielgerichtetes und interessensgeleitetes soziales Handeln sein. Es orientiert sich oft am Handeln anderer, vertritt die eigenen Interessen oder die eines Kollektivs oder die Interessen anderer. Und es ist der Versuch, auf die Ordnung des Zusammenlebens auf unterschiedlichen Ebenen Einfluss zu nehmen. Das habe ich eben schon gesagt, dass ich dass ich eine Abgrenzung politischer Partizipation zum sozialen Lernen nochmal betonen möchte, weil in der Vergangenheit wurden diese Grenzen zunehmend unklar. Es gibt weit verbreitete Service-Learning-Projekte, die bundesweit gefördert werden, die sich auch als Teil politischer Bildung verstehen, als Demokratielernen. Ich will das auch gar nicht in Abrede stellen und glaube auch, dass soziales Lernen ein wichtiger Teil politischen Lernens ist. Aber es ist eben nicht der einzige. Also wenn wir In Altersheimen Senioren etwas vorlesen, ist das für mich erstmal soziale Teilhabe. Politisch wird es, wenn wir fragen, warum junge Menschen dorthin gehen und keine Pflegekräfte vorfinden, die sich eigentlich um ältere Menschen kümmern, wenn wir die Betreuungszahl von Pflegekräften pro EinwohnerInnen des Pflegeheims betrachten und gucken, welche Rolle sich Staat eigentlich, wie sich die staatliche Rolle verringert durch die Förderung ehrenamtliches Engagement, dann würde es zu politischem Lernen werden. Also wir müssen da eine klare Unterscheidung treffen. Es ist mir nur wichtig zu sagen, im Weiteren wird das eine weniger wichtigere Rolle spielen. Genau, damit sind wir mittendrin im Vortrag. Ich werde heute zwei Debatten in der politischen Bildung anschneiden. Einmal die Debatte politisches Handeln als ein Ziel politischer Bildung. Das ist umstritten, auch wenn man es nicht glauben mag. Die zweite Debatte, die ich anschneiden möchte, ist, welche Rolle kann eigentlich politisches Handeln aus der politischen Bildung heraus im Rahmen von politischer Bildung spielen? Und dann entwickeln wir vielleicht gemeinsam so ein paar Kriterien und beziehen das auf Kooperationen zwischen Schule und außerschulischen Partnern. Demokratie als Regierungsform impliziert ja eigentlich schon die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern und dem Handeln seiner Bürger. Man könnte dann eigentlich mal die Frage stellen, warum wir in der politischen Bildung überhaupt den Anspruch haben, Handeln zu fördern und warum dieser Anspruch überhaupt in Frage gestellt wird. Denn es ist irgendwie unstrittig, Demokratie braucht Bürgerinnen und Bürger, die politisch handeln, sonst existiert sie nicht. Aber, und das ist interessant und das werden wir heute gemeinsam erarbeiten, es gibt unterschiedliche Positionen, wie viel Bürgerbeteiligung Demokratie eigentlich braucht und wie viel sie auch verträgt. Und die Antwort dafür hängt davon ab, welches Demokratieverständnis eigentlich hinter Bildungskonzeptionen in der politischen Bildung stehen. Und genau. Diese Vorstellungen von Demokratie sind recht kontrovers und ich würde hier einfach mal zwei gegeneinander stellen. Das sind elitetheoretische Demokratieverständnisse, zum Beispiel der repräsentativen Demokratie. Und partizipatorische Demokratieverständnisse, in denen es darum geht, möglichst viele Menschen einzubinden in Entscheidungsbereiche, in Entscheidungen auf allen unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen. Die Vertreter repräsentativer Demokratiemodelle oder sogenannter elitetheoretischen Modelle gehen davon aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung eigentlich kein Interesse hat, an Politik teilzunehmen, weil sie ihre Zeit mit anderen Dingen verbringen wollen. Sie trauen ihnen auch kaum Kompetenzen zu, Politik mitzugestalten. Das demokratische System ist also optimal, wenn wir wenige kompetente Menschen haben, die sich engagieren in Parteien oder als BerufspolitikerInnen. Politische Eliten treffen dann rationalere Entscheidungen und reflektiertere Entscheidungen, auch effektivere Entscheidungen, als die Normalbürgerinnen und Normalbürger. Die Normalbürgerinnen und Normalbürger werden einbezogen alle 4 Jahre in die Wahlen. Klassisches repräsentatives Demokratiemodell. Dem entgegen möchte ich ein partizipatives Demokratieverständnis stellen. Hier geht es darum, möglichst viele Menschen an möglichst vielen Stellen in der Gesellschaft aktiv zu beteiligen und mitgestalten zu lassen. Das ist auch ein anderes Menschenbild, das dahinter steht. Hier gehen wir davon aus, dass Bürgerinnen und Bürger kompetent sind und Entscheidungen bewusst treffen können. Sie haben und diese Kompetenz wird gestärkt, indem sie sich beteiligen. Also ihr kennt das aus den demokratiepädagogischen Ansätzen. Demokratie lernen durch Demokratie leben. Eine breite Partizipation wird also angestrebt. Und hier gehen wir auch davon aus, als Radikaldemokraten oder partizipatorische Demokratieverfechter, dass bessere Ergebnisse erzielt werden, weil so viel mehr Menschen beteiligt werden können, viel unterschiedliche Interessen eingebracht werden können, unterschiedliche Werte können eingebracht werden, Potenziale der Beteiligten und wir kommen so zu einem besseren Ergebnis. Anspruch ist also, die Mitbestimmungsmöglichkeiten auszubreiten. Da kommen wir also von diesem Demokratieverständnis auch auf unterschiedliche Verständnisse von Partizipation. Also hier im elitetheoretischen Verständnis ist Beteiligung eigentlich eine Methode, Mittel zum Zweck. Wir beteiligen die Bevölkerung, damit sie Eliten wählt, die für sie bestimmen. Dadurch kriegen wir eine Regulierung gesellschaftlicher Konflikte durch die Repräsentation und durch eine sogenannte Elitenherrschaft. Auf der anderen Seite haben wir ein normatives Verständnis von Partizipation. Hier gilt Partizipation als Ziel an sich. Also Beteiligung ist ein Wert an sich Und die Funktion ist, dass Partizipation die Selbstbestimmung von Menschen fördert, ermöglicht und letztendlich zur Selbstverwirklichung von Menschen beiträgt. Das heißt, wir haben hier ganz unterschiedliche, also beides ist Demokratie, beide setzen auf die Beteiligung von Menschen, aber ganz unterschiedliche Bürgerinnen und Bürgerrollen haben wir, die sich nicht gleichen. Warum ist das für uns wichtig? Weil in diesen unterschiedlichen Bürgerinnenrollen sich auch unterschiedliche Kompetenzen verbürgen. Also wir haben, ist ja klar, auf der elite-theoretischen Seite brauchen Menschen eigentlich nicht so viele Kompetenzen, um mitzugestalten, wie auf der anderen Seite. Und in der politischen Bildung sind deswegen, arbeiten wir dort mit sogenannten BürgerInnenleitbildern. Also ein BürgerInnenleitbild ist ein Leitbild, an dem sich die politische Bildung orientiert. Wie wollen wir eigentlich junge Menschen fördern? Was müssen junge Menschen können, um an Demokratie teilzunehmen? Und je nach Demokratievorstellung von Didaktikerinnen und Didaktikern sind diese Kompetenzen, die ein Bürger, eine Bürgerin mitbringen muss, ganz unterschiedlich. Es gibt DidaktikerInnen, die den reflektierten Zuschauer, die reflektierte Zuschauerin anstreben als Ziel politischer Bildung. Jetzt fehlt mir dazu leider die... Genau, bei der reflektierten Zuschauerin oder dem reflektierten Zuschauer geht es eigentlich darum, ihm politisches Wissen zu vermitteln, damit er politische Vorgänge versteht. Er kennt das Gefüge des politischen Systems und kann somit nachvollziehen, was gewählte Eliten für ihn oder für sie entscheiden. Es wird nachvollzogen. Der reflektierte Zuschauer handelt aber nicht regelmäßig, alle 4 Jahre gegebenenfalls, wenn er Lust hat und wenn er Zeit hat. Stärker involviert ist der interventionsfähige Bürger oder die interventionsfähige Bürgerin. Sie hat die Kompetenzen oder das Wissen, das der reflektierte Zuschauer auch hat, aber sie ist auch in der Lage, sich zu beteiligen, wenn sie entscheidet, sich dafür zu beteiligen. Und dafür muss sie kommunikative und strategische Fähigkeiten besitzen, die es zu fördern gilt. Ein drittes Leitbild, an dem sich die Politikdidaktik orientiert, ist der Aktivbürger, wo manche sagen, der ist gar nicht erreichbar, der ist gar nicht erstrebenswert, wir kriegen eine hyperaktive Gesellschaft, wenn sich alle engagieren und wir den Aktivbürger fördern wollen. Andere sagen, der Aktivbürger ist als Idealziel schön und gut, aber wir müssen mal empirisch-analytisch arbeiten, uns an der Realität orientieren und das sind tatsächlich dann die reflektierten Zuschauer. Also so unterschiedlich können Hintergrundgedanken sein, wenn wir über politisches Handeln als Ziel politischer Bildung sprechen. Menschen oder Politikdidaktikerinnen, die AktivbürgerInnen anstreben als ein Ziel oder haben, die wollen auch Motivation vermitteln, um in gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse einzugreifen. Sie wollen erreichen, dass sie sich dauerhaft mit Zeit und Energie in Gesellschaft einbringen. Gucken, ob ich was vergessen habe. Schneidet ihr das raus, ne? Genau. Und da bin ich unsicher, wie weit diese Debatte eigentlich im globalen Lernen geführt wird. Ob wir im globalen Lernen eine bestimmte Vorstellung von Demokratie, partizipatorischer Demokratie, repräsentativer Demokratie haben. Also die Frage vorhin, wie wollen wir eigentlich leben, was für einer Gesellschaft wollen wir leben, halte ich für unabdingbar, wenn wir über didaktische Konzeptionen sprechen, weil wir uns dessen bewusst werden und dann auch normativ verteidigen können gegen Angriffe von anderen Seiten. Also bräuchten wir eigentlich eine Debatte über Bürgerleitbilder im globalen Lernen. Ich glaube, mit dem Ansatz Global Citizenship Education haben wir so ein bisschen die Richtung, das ist ein politischer Ansatz des globalen Lernens, wo wir auch über die Rolle von Menschen in unserer Gesellschaft nachdenken. Aber ich sehe da auf jeden Fall noch Luft nach oben oder ich kenne mich da vielleicht auch nicht gut genug aus. Entschuldigung. Diesen Aspekt würde ich gerne mitnehmen in die Diskussion. Kommen wir zum zweiten Teil meines Vortrags, in dem es darum geht, also das war jetzt eher so ein demokratietheoretischer Hintergrund und jetzt geht es um das konkrete Handeln im politischen Unterricht oder in der politischen Bildung und ist das eigentlich erstrebenswert? Beide Aspekte sind natürlich miteinander verknüpft. aber trotzdem zwei unterschiedliche Formen. Jetzt habe ich den ganzen Kram hier vergessen. Okay, genau. Politisches Handeln im politischen Unterricht findet ganz unterschiedlich statt. Drei Beispiele, die Sie auch am Anfang schon auf der ersten Folie gesehen haben. Simulatives Handeln, als ob handeln. Schüler trainieren etwas, was sie später vielleicht mal in Wirklichkeit machen dürfen. Zum Beispiel im Stadtrat von Hannover sitzen und über Entscheidungen diskutieren, die wahrscheinlich nie getroffen werden. Die Frage ist auch, wer von diesen jungen Menschen irgendwann mal Stadträtin werden will. Zweites Beispiel, das produktive Handeln, also das Handeln aus dem Projektunterricht heraus, als eine Ergebnisproduktion, zum Beispiel hier die verkleideten jungen Menschen in Bananen, die Werbung für fairen Handel machen nach einer Projektwoche. Dann gibt es aber auch das reale Handeln, also das Handeln aus der Schule heraus oder das reale Handeln in der Schule. Also das reale Handeln in der Schule wäre beispielsweise die Wahl von so Schülermitvertretungen, Schülerselbstverwaltung. Reales Handeln im außerschulischen Bereich wäre sowas wie die U18-Wahl, die ja tatsächlich, also ist auch eine Simulation und da seht ihr, es sind Idealtypen, die sich mischen, ist natürlich auch eine Simulation, aber sie hat auch Auswirkungen auf politische Verhältnisse, indem die Tagesschau auf die Ergebnisse zurückgreift und damit den politischen Diskurs beeinflusst, möglicherweise. Also so drei Unterscheidungen und nochmal aber erinnern, wir wollen uns mit dem politischen Handeln aus dem Unterricht heraus beschäftigen nach dieser Definition am Anfang. Und ich möchte jetzt gerne die Frage diskutieren, sollten im Rahmen politischer Bildung bereits politisches Handeln oder politische Aktionen stattfinden? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Und ich glaube, das ist fürs globale Lernen auch ganz interessant. Da gibt es in der politischen Bildung eine Debatte seit den 70er Jahre, vielleicht erinnern sich einige von euch und Ihnen, eine erhitzte Debatte in der politischen Bildung, eine politisierte Stimmung um Rahmenrichtlinien in der politischen Bildung in Nordrhein-Westfalen und in Hessen. Und dort kommt auch die Frage auf, dürfen diese links-grün versifften, die hat man wahrscheinlich damals noch nicht so genannt, aber dürfen diese linken Lehrer mit unseren Schülern eigentlich machen, was sie wollen und auch politisch handeln und zu politischen Demonstrationen gehen. Und da gab es eine Reaktion auf diese Richtlinien in Nordrhein-Westfalen, die das ein bisschen progressiver gesehen haben. Ich lese das Zitat mal vor. Das ist jetzt von Herrn Grosser 1976 verfasst worden. Die Belastung mit der vollen Verantwortung für die politische Praxis, in die der Jugendliche damit gedrängt würde, mit der politischen Aktion oder dem Handeln, ist unzumutbar und inhuman. Die Politisierung des politischen Unterrichts im Sinne der Identifikation von Bildung und Aktion führt außerdem die Gefahr der Instrumentalisierung und damit einen Abbau der Subjektstellung in einer Phase der noch nicht voll wahrnehmbaren Verantwortung mit sich. Was hören wir aus diesem Zitat raus? Ich nehme da mit, Jugendliche sind noch nicht so richtig fertige politische Subjekte, denen können wir eigentlich noch nichts zutrauen. Sie sind nicht in der Lage, die emotionale Belastung von politischem Handeln zu ertragen und es besteht die Gefahr der Instrumentalisierung seitens der Lehrenden. Ich würde es mal unter Enthaltung von politischer Aktion, die Abstinenz von politischem Handeln bezeichnen. Eine Position in der Politikdidaktik. Eine weitere, Joachim Detjen, 40 Jahre danach, sagt, die zum politischen Handwerk gehörenden Handlungen lernt man in Parteien, Verbänden und Bürgerinitiativen, also im realen politischen Leben. Was die Schule hingegen gut tun kann, ist, kognitive Voraussetzungen für späteres politisches Handeln zu schaffen, mithin über die verfassungsrechtlichen zulässigen politischen Beteiligungsmöglichkeiten zu informieren. Was hören wir hier raus? Der schulische politische Unterricht sollte sich auf den kognitiven Erwerb von Wissen beschränken, das später mal angewendet werden kann. Also wenn wir auch diese drei vom EPITS aufgeworfenen Bausteine sehen, geht es vor allem um das Verstehen oder noch einen Schritt davor eigentlich, um den Wissenserwerb. Ich würde das mal als Vorratsbildung für politisches Handeln in der Zukunft bezeichnen. Eine dritte Position aus der Didaktik, Monika Oberle. Politische Partizipation als Messlatte für erfolgreichen Unterricht verträgt sich schlecht mit dem ersten der Beutelsbacher Prinzipien, dem Überwältigungsverbot. Freiheit mündiger BürgerInnen bedeutet auch Freiheit zum Nichthandeln. Wer das Gegenteil behauptet, muss sich dem Vorwurf gefallen lassen, die Lernenden überwältigen zu wollen. Überwältigung, Beutelsbacher Konsens, Gefahr der Indoktrination schon wieder. Der Beutelsbacher Konsens, irgendwie kriegt man ihn nicht los und es ist uns auch tatsächlich etwas leid, über ihn zu sprechen. Aber da wir in der Praxis damit umgehen müssen, mit diesem Vorwurf der Indoktrination, muss ich ihn, glaube ich, immer wieder aufgreifen, um ihn zu entkräften. Ihr kennt diese drei Punkte des Überwältigungsverbots, des Kontroversitätsgebots und der SchülerInnenorientierung. Es ist ein zentraler Bestandteil der politischen Bildung seit den 70er Jahren. Erst in der Schule, zunehmend auch in der außerschulischen politischen Bildung sich etabliert. Er soll der einseitigen Beeinflussung vorbeugen. Und ich finde das auch richtig. Also dieser ironische Unterton gegenüber dem Beutelsbacher Konsens ist zwar vorhanden, aber ich finde den Beutelsbacher Konsens auch wichtig, eben weil er der einseitigen Beeinflussung vorbeugt, Schülerinnen und Schüler darin bestärkt, aus einer selbstbestimmten Subjektposition eigene Interessen zu artikulieren. So zumindest der Zweck. David Salomon sagt, der Beutelsbacher Konsens als konsensual geteilte Anforderung, die jede seriöse politische Bildungsarbeit an ihre Praxis stellt, würde er dem Beutelsbacher Konsens betrachten. Dem Wortlaut des Beutelsbacher Konsens lässt sich auch nicht widersprechen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass diese drei Punkte nicht von irgendwo hergegriffen sind. Widersprechen lässt sich also dem Wortlaut nicht, widersprechen lässt sich aber seiner einseitigen Deutung und Rezeption, die in den letzten 40 Jahren stattgefunden hat und an der wir auch weiter arbeiten müssen, damit sie anders rezipiert wird. Ich möchte nur mal fragen, welche Kontroversität eigentlich, welche Positionen fließen eigentlich in eine Debatte ein, welche werden außen vorgehalten? Der Vorwurf der Einseitigkeit kann ja immer von allen Seiten immer wieder vorgetragen werden. Was wird eigentlich nicht hinterfragt, was wird als gesetzt gesehen, was wird nicht als kontrovers betrachtet, wo wird eine Alternativlosigkeit auch postuliert? Zwei Sachen, die ich wichtig finde als Reaktion auf den Beutelsbacher Konsens. Die politische Positionierung von Akteuren ist wichtig. Also es ist kein Enthaltungsgebot, das Überwältigungsverbot, sondern es geht darum, politische Positionierung von Akteuren transparent zu machen. Kein Neutralitätsgebot, sondern transparent machen, woher kommt man, wofür steht man, was sind die Ziele des eigenen normativen Hintergrunds. Außerdem glaube ich, dass die multiperspektivische Erschließung eines Inhaltsfelds sehr wichtig ist, aber vielleicht auch wichtig für die Schule ist und nicht unbedingt Aufgabe der interessensgeleiteten Akteure. Ich möchte mal wissen, dass die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft alles Mögliche multiperspektivisch erschließt, ohne einen normativen Hintergrund zu haben. Deswegen finde ich es wichtig, den normativen Hintergrund transparent zu machen. Man muss ihn aber nicht außen vor halten. Interessensgeleitete Partner von Schule sind auch nicht in der Verantwortung, jede Perspektive darzustellen. Wir kommen aber zurück zum Handeln und der Beutelsbacher Konsens ist ja gegen das Handeln eben verwendet worden. Ich würde ihn umkehren und für ein Handeln benutzen. Nämlich der Aspekt der SchülerInnenorientierung, der dritte Aspekt des Beutelsbacher Konsens, fällt meistens hinten runter, wenn der erste Gedanke ist Überwältigung, Indoktrination, Kontroversität, aber nicht die SchülerInnenorientierung. Und hier lohnt es sich, glaube ich, auch dem auch nochmal vorzulesen. Also der Schüler, die Schülerin, muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und ihre eigenen Interessenslage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner oder ihrer Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielsetzung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was eine logische Konsequenz aus beiden vorgenannten Prinzipien ist. Also das kann man wahrscheinlich auch anders interpretieren, aber ich sehe das als eine Aufforderung, mit Schülerinnen und Schülern in Aktion zu gehen, in das Handeln zu gehen, denn nur so können sie operationale Fähigkeiten erlernen und testen, revidieren, wieder testen, revidieren, wieder testen. Also in einem dialektischen Verhältnis von Aktion und Reflexion operationale Fähigkeiten zu erwerben. Das sehen interessanterweise, ich habe jetzt vorhin nur Stimmen dagegen gehalten, jetzt gibt es aber auch ein paar Didaktikerinnen und Didaktiker, die das auch so sehen, dass politische Bildung sich dem Handeln nicht verschließen darf. Interessanterweise sehen hier Zitate von Paul Schupke und Benedikt Wittmeier, sind beides BildnerInnen, nee, es sind beides Bildner, aus der außerschulischen politischen Bildung. Also hier gibt es auch nochmal unterschiedliche Perspektiven, die traditionell gewachsen sind zum politischen Handeln in politischer Bildung, in einer bewegungsorientierten Initiativen, die das außerschulische Lernen prägen und dem von der staatlichen Autorität geförderten schulischen politischen Bildung. Also hier nochmal das Plädoyer, den Beutelsbacher Konsens zu nutzen als Argumentation für das Handeln im politischen Unterricht und in der politischen Bildung. Denn hier können notwendige Fähigkeiten ausprobiert und trainiert werden. Es können Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht werden. Junge Menschen erfahren selber, dass sie eigenen politischen Einfluss haben oder keinen politischen Einfluss haben und dann die gesellschaftlichen Verhältnisse betrachten und verändern wollen. Außerdem führt diese Erfahrung hoffentlich, und da gibt es, glaube ich, auch ein paar empirische Studien, zum Motor für weitere eigenständige Partizipation. Also wer einmal positive Selbstwirksamkeit erlebt hat, ist motiviert, sich erneut zu beteiligen. Jetzt sind diese Vorwürfe oder diese Bedenken seitens der DidaktikerInnen, die ich vorhin genannt habe, natürlich nicht aus der Luft geholt. Und Frank Nonnenmacher hat sich die Mühe gemacht, Kriterien für politisches Handeln in der politischen Bildung zu definieren. Und trotz der fortgeschrittenen Zeit würde ich kurz auf diese 6 Punkte noch eingehen. Nonnenmacher sagt, wenn wir aus politischer Bildung handeln, müssen diese Aktionsvorschläge durch die Schülerinnen und Schüler kommen. Also sie müssen aus ihrer selbstbestimmten Subjektposition artikulieren, wir wollen als Kollektiv oder Einzelne, eine Gruppe, politisch handeln. Der Aktionsvorschlag sollte nicht von den Lehrenden kommen, weil dann wahrscheinlich das stattfindet, was wir im vorherigen Vortrag von Anne gehört haben. Es muss immer die Möglichkeit der Nichtteilnahme geben. Politische Partizipation darf nicht zur Pflicht werden und darf nicht zur Pflicht werden. Also auch in der SchülerInnengruppe im Klassenzusammenhalt muss es immer die Möglichkeit geben, nicht zu handeln, laut Nein zu sagen. Wichtig ist, dass die Position, laut Nonnenmacher, die Position des Lehrers oder der Lehrerin deutlich gemacht wird. Und das würde ich auch auf außerschulische Akteure übertragen wollen. Das, was wir eben schon gesagt haben, die Perspektive des Sprechers oder der Sprecherin deutlich machen. Politische Aktion muss ein bewertungsfreier Raum sein. Das ist im schulischen Unterricht auch möglich. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer machen da nicht viel Gebrauch von. Aber ein wichtiges Kriterium, keine Noten in Aktion. Nonnenmacher plädiert dafür, Aktionen oder Handeln im Unterricht mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern zusammen zu machen, weil sie eine Erfahrung mitbringen, die Schülerinnen und Schüler weiterhelfen können in der Planung von Aktionen, in dem Abschätzen von Kosten-Nutzen. Darin sehen sich Lehrerinnen und Lehrer oft überfordert und deswegen sagt er, holt Außerschulische rein, die können da etwas beitragen. Letztlich können Aktionen nur stattfinden nach einem intensiven Analyse- und Reflexionsprozess. Also eigentlich muss das Wissen, das Urteilen immer vor der Aktionsphase vorgelagert sein. Damit bewusst gehandelt werden kann, muss man auch wissen, wofür man handelt, ja. Genau, ich glaube, es ist wichtig, Schule und politische Akteure oder Akteure der nonformalen Bildung zusammenzubringen, denn politisches Engagement von uns, von NROs, NGOs, sind ein wichtiger Bestandteil von lebendiger Demokratie und es können Sachen aufgezeigt werden, die Schule nicht alleine kann. Es gibt alternative Lesarten von gesellschaftlicher Wirklichkeit, die Außerschulische mit in die Schule hineinbringen und so auch zur Kontroversität und Multiperspektivität beitragen. Genau, Schülerinnen erfahren neue Herangehensweisen, zu denen sie bisher keinen Kontakt hatten und keinen Zugang gefunden hatten. Ja, vor Ort, ne? Und was ich aber den wichtigsten Aspekt finde, ist eigentlich, dass sie durch außerschulische Partner politische Schlüsselpersonen kennenlernen können, sogenannte interessante Erwachsene, Benno Hafenegger hat das mal genannt, die anregend sein können für Mitgestaltung, die Vorbilder sein können, wie auch immer. Also eigenwillige, couragierte und interessante Erwachsene mit in die Schule, in den schulischen Unterricht einzubringen. Und da würde ich Sie jetzt alle mal mit als eigenwillige, couragierte, interessante Erwachsene mit einzubeziehen, glaube ich, ist wichtig, damit man in der Schule auch den Blick von außen bekommt. Soweit. Ich freue mich auf eine Diskussion.